D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und wir fragen uns heute, wie islamfeindlich ist Deutschland eigentlich?
Herzlich willkommen zum 9. Abendspaziergang gegen Glaubenskrieger und für die Meinungsfreiheit.
So klingt es auf den Pegida-Demonstrationen in Dresden, die es inzwischen als Ableger auch schon in Düsseldorf und Bonn gibt. Demonstrationen von Menschen, die sich einsetzen gegen die Islamisierung des Abendlandes, wie sie es nennen, gegen Flüchtlinge, gegen Überfremdung und den ganzen Rest. Wer sich näher mit den Forderungen von Pegida beschäftigt, merkt natürlich sofort, da geht alles ziemlich drunter und drüber. Überzogen ist das Ganze von einer dicken Schicht Rassismus. Damit haben wir als aufgeklärte Demokraten natürlich nichts zu tun. Aber jetzt mal ganz ehrlich, haben die Schreckensbilder vom IS-Terror bei euch irgendwas ausgelöst? Vielleicht doch ein etwas stärkeres Unbehagen gegenüber Menschen mit muslimischem Glauben? Und bringen wir damit nicht auch alles ein bisschen durcheinander? Genau diesem Gefühl wollen wir in dieser Sendung nachgehen. Irgendwie fremd. Unsere Redaktionskonferenz zu Islamfeindlichkeit. Ich bin Verena von Keitz. Schön, dass ihr dabei seid. Plötzlich ist da ein neues Wort. Pegida oder auch Hogesa. Und was verbirgt sich dahinter? Menschen, die demonstrieren gegen, ja, gegen was eigentlich? Gegen Flüchtlinge, gegen den Islam in Deutschland oder was auch immer. Auf jeden Fall, die Zeitungen berichten darüber, die Tagesschau und Angela Merkel verurteilt die Demonstranten. Trotzdem stehen alle irgendwie ratlos vor dem Phänomen. Wer ist das eigentlich, der da demonstriert und wieso werden das immer mehr Menschen? Unsere Reporterin Nadine Lindner hat bei der letzten Demonstration am Montag in Dresden versucht, das rauszufinden.
Seit Wochen ist es das immer gleiche Ritual am Rande der Dresdner Innenstadt. Auf der Wiese neben einem Skatepark fährt am Abend ein weißer Verkaufswagen vor. Die Luke an der Seite öffnet sich und Boxen werden aufs Dach gehievt.
Guten Abend, Dresden! Herzlich willkommen zum 9. Abendspaziergang gegen Glaubenskrieger und für die Meinungsfreiheit.
Viele der jungen Männer, die sich davor versammelt haben, sehen so aus, als wollten sie direkt zum nächsten Spiel von Dynamo Dresden, haben Fanshirts an. Ein paar tragen Kappen mit der Aufschrift Hooligan. Wenige sind mit Jacken der rechten Lifestyle-Marke Thor Steiner unterwegs. Dazu kommen Rocker, bekannte Gesichter von AfD und NPD. Einige von ihnen kommen demonstrativ in Arbeitsklamotten für Handwerker. Dazwischen sind immer wieder ältere Paare zu sehen, unauffällige Mit-50er, die man eher auf dem Weihnachtsmarkt vermuten würde. Sogar Leute, die sich um Schwule sorgen, sind dabei.
Ja, ich habe nur Bedenken, dass in Zukunft die Intoleranz herrscht, weil teilweise auch aus islamischer Richtung keine Toleranz oder ganz wenig Toleranz gegenüber Andersgläubigen oder Homosexuellen und so weiter und so fort herrscht. Und das entspricht nicht unserer Kultur.
Sie stehen Seite an Seite mit Konservativen, die die traditionelle Familie bewahren wollen. Es ist also eine Mischung, die scheinbar nichts gemeinsam hat, außer einer gehörigen Portion Wut. Wut, tja, auf was eigentlich? Es ist die immer gleiche Frage, die ich den Teilnehmern der Pegida-Demonstrationen stelle.
Kommt vom Deutschlandradio. Ich wollte Sie mal fragen, warum Sie heute Abend hierher gekommen sind.
Was muss ich Ihnen sagen?
Und da sollten wir langsam mal was dagegen tun, dass wir hier mal ein bisschen Ordnung reinkriegen, oder?
Von mir erfahren Sie nicht.
Etwa zwei Drittel der Leute, mit denen ich ins Gespräch kommen will, drehen sich wortlos um, oft mit einem verächtlichen Blick oder mit einem höhnischen Lachen. Angeheizt werden sie unter anderem von Pegida-Rednerin Katrin Oertel.
Wir im Organisationsteam haben deshalb uns heute beraten, haben gesagt, wir geben einfach keine Interviews mehr an die Presse.
Und wie auf ein geheimes Kommando kommen die Parolen, die den ganzen Abend nicht verstummen werden.
Lügenpresse! Lügenpresse!
15.000 Leute, eine Parole. Viele der Leute wirken so, als freuten sie sich, ihre Gefühle mal irgendwo rauslassen zu können. Einer von denen, der da steht und ruft, lässt dann doch mit sich reden. Es ist ein End-40er in dunkler Funktionsjacke, der dem Dialekt nach aus der Dresdner Gegend kommt. Neben ihm steht seine Frau und nickt zustimmend, als es förmlich aus ihm herausplatzt. Seine Angst vor den Fremden und die Wut auf die Politiker, die ihn nicht davor schützen.
Woran machen Sie das denn fest, dass die Politik ihre Interessen nicht mehr vertritt?
Ja, dass hier wahllos eben Leute reingeholt werden und ringsherum die Bürger sagen, nee, hier nehmen wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass jedes freie Gebäude ausgebaut wird zum Asylantenheim und das keinen interessiert.
Wie stehen Sie denn zum Grundrecht für Asyl, was ja in der deutschen Verfassung festgeschrieben ist?
Das ist eine schwierige Frage. Das Grundrecht wird meiner Ansicht nach schon lange ausgehöhlt und missbraucht.
Die Flüchtlinge sollten besser in ihren eigenen Ländern bleiben und diese aufbauen, sagt er. Da werden sie doch gebraucht. Dort ist ihre Kultur und damit meinen sie eigentlich immer nur den Islam. So denken die meisten hier auf der Kundgebung. Wo die Flüchtlinge dann bleiben sollen, ist ihnen egal. Nur nicht hier, sagt diese junge Frau.
Ich habe Angst für meine kleine Schwester, wenn bei uns ein Asylheim gebaut wird, dass da irgendwann mal was passiert.
Ich sehe Plakate, die die Leute hochhalten, auf denen durchgestrichene Moscheen abgebildet sind. Auf anderen Transparenten wird der Koran mit Gewalt und Hass gleichgesetzt. Einige sagen, dass sie nicht wollen, dass ihre Enkel mit Burka rumlaufen müssen. Es verwundert mich, wie stark die Ängste sind, wie in diesem Gespräch mit einem unauffällig gekleideten Herrn mittleren Alters.
Es geht nur darauf, für die, die hier einen Islamstaat ganz einfach draus machen können. Da habe ich keine Lust dafür, zu Allah zu beten.
Ja. Ist Ihnen selbst mal was Negatives passiert mit Leuten, mit Muslimen zum Beispiel? Oder?
Gott sei Dank noch nicht, weil man weit draußen wohnt.
Bei Pegida sind alle gegen alles oder viele gegen vieles. Gegen den Islam oder wie sie es nennen, gegen die Islamisierung. Gegen die Politiker, die ihr eigenes Volk verraten, weil sie angebliche Wirtschaftsflüchtlinge ins Land lassen. Es geht gegen Multikulti, gegen die Europolitik, aber auch gegen die Russlandpolitik der Bundesregierung. Am Ende der Demo holt jemand die Boxen wieder vom weißen Lieferwagen, die Klappen gehen zu. Die Demonstranten zerstreuen sich langsam, viele sind Richtung Weihnachtsmarkt unterwegs und trinken erstmal einen Glühwein gegen die Angst.
Nadine Lindner war auf der letzten Montagsdemonstration in Dresden von Pegida. Wir sprechen heute in der Sendung darüber, ist die Angst, die Pegida-Anhänger auf die Straße treibt, vielleicht weiter verbreitet in der Gesellschaft, als wir glauben? Wir sprechen über Islamfeindlichkeit. Wenn man sich anguckt, dass Pegida-Demonstrationen Zulauf kriegen und Umfragen, wie zum Beispiel heute in der Bild-Zeitung verbreitet, ergeben, dass mehr als die Hälfte der Befragten Angst vor einer zunehmenden Islamisierung haben soll, dann könnten wir natürlich meinen, dass die Ausländerfeindlichkeit tatsächlich zunimmt. Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Johannes Kies ist Soziologe und er hat mitgearbeitet an einer Langzeitstudie zur Ausländerfeindlichkeit der Universität Leipzig. Und die hat ergeben, in Wirklichkeit nimmt die Ausländerfeindlichkeit eigentlich eher ab. Also vor 2 Jahren war noch jeder Vierte ausländerfeindlich eingestellt und jetzt ist es nur noch jeder Fünfte. Herr Kies, das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder?
Guten Abend erstmal. Das hört sich erstmal nach einer guten Nachricht an, aber was wir in unserer Studie 2014, die wir im Juni veröffentlicht haben, auch herausgefunden haben, ist, bei einer sinkenden Ausländerfeindlichkeit ist gleichzeitig die Abwertung von Menschen mit muslimischem Glauben, von Asylbewerbern und Sinti und Roma angestiegen. Also es gibt eine Konzentration von Aggressionen auf bestimmte Gruppen, nicht mehr auf die Ausländer insgesamt, sondern auf die Ausländer, die als schlecht oder kriminell oder nicht hierher passend klassifiziert werden.
Weiß man, wie sich das äußert?
Naja, das äußert sich in unseren Studien eben in den Einstellungen, die wir messen, also in der Zustimmung zu bestimmten, diese Gruppen abwertenden Aussagen. Und das äußert sich eben, wie wir jetzt sehen, in einer Verschärfung des Klimas, des politischen Klimas in der Bundesrepublik und eben teilweise jetzt auch in Demonstrationen gegen Islamisierung und bei den Flüchtlingen, bei den Flüchtlingen, die herkommen, um Hilfe zu suchen, sogar in Anschlägen auf die Asylbewerberheime, wie wir es letzte Woche erst wieder im Raum Nürnberg beobachten mussten.
Das ist ja tatsächlich auch sehr interessant. Also wenn man auf Pegida guckt, was da halt sozusagen alles in einen Topf geworfen wird, das sind ja genau die Gruppen, von denen Sie gerade gesprochen haben, dass die sozusagen im Fokus stehen. Also Asylbewerber, Flüchtlinge, Roma und Sinti und aber auch eine wie auch immer geartete Islamisierung, vor der man Angst hat.
Ja, genau. Es sind offensichtlich bestimmte Gruppen, die aus bestimmten Gründen als Ziel herhalten müssen. Diese Gruppen sind sicherlich nicht komplett auswechselbar, aber dass bestimmte Gruppen herausgepickt werden, ist eigentlich immer schon beobachtbar gewesen. Also es waren nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge, die vom Osten in den Westen kamen, dort in den Städten nach Zuflucht gesucht haben und auch dort mit Ablehnung, mit Hass, mit Angst, ganz unterschiedliche emotionale Regungen eigentlich auch begrüßt wurden oder besser gesagt eben nicht begrüßt wurden. Später waren es dann eben die ersten Gastarbeiter, die nach Deutschland kamen. Und dann später die Spätaussiedler. All diese Gruppen haben zu spezifischen historischen Zeitpunkten sozusagen Ängste ausgelöst, beziehungsweise Ängste, die so in der Gesellschaft sowieso vorhanden waren, auf sich gezogen. Es wurde kanalisiert und dann eben auch dieser Hass, also die Feindlichkeit auch kanalisiert.
Können Sie sagen, wo diese Feindlichkeit stärker ausgeprägt ist? In welchen Regionen?
Also es zeigt sich in unseren Studien, dass gerade die Islamfeindlichkeit im Osten stärker ausgeprägt ist. Und wir führen das vor allem darauf zurück, dass auch der Kontakt zu Muslimen und Muslima im Osten sehr viel weniger stattfindet, als das im Westen der Fall ist. Und das liegt ganz einfach daran, dass es eben fast gar keine Menschen mit muslimischem Glauben in Ostdeutschland gibt. Also wenn wir gerade die beiden großen Städte in Sachsen angucken, Leipzig und Dresden, spielt es im Vergleich zu Hannover, Köln, Frankfurt eigentlich kaum eine Rolle, dieses Thema. Und da entsteht dann eben auch eine Distanz, die Raum lässt für Hass und andere negative Gefühle.
In der Süddeutschen Zeitung hat gerade ein Autor zu dem Thema geschrieben, dass die Stadt Dresden nicht unbedingt fremdenfeindlich sei, sondern fremdenunerfahren. Das bringt es ja vielleicht auch ein bisschen auf den Punkt, ne? Wenn ich unerfahren bin, dann habe ich eher Angst.
Genau, also das ist zumindest ein Element, wie man erklären kann, wie es zu einem Anstieg oder überhaupt zum Aufbau von Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit dann kommt. Aber es spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel, dass gerade in Deutschland das Gefühl oder die Sehnsucht danach, sich an einer Autorität satt zu essen, sich mit ihr zu identifizieren und gleichzeitig eben auch andere auf andere Aggressionen ableiten zu können. Das sind andere Ebenen, die da eine Rolle spielen und die man auch bedenken muss.
Wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, also Angela Merkel hat sich ja sehr klar ausgesprochen gegen Pegida und deren Parolen. Wenn ich jetzt andererseits darauf gucke, wie sie sich selbst im vergangenen Jahr auf mehreren Flüchtlingsgipfeln gezeigt hat nach der Katastrophe von Lampedusa und sich sehr dafür eingesetzt hat, dass sich an der europäischen Flüchtlingspolitik eigentlich nichts ändert, also dass Deutschland nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen muss und stattdessen aber eher die Grenzkontrollen verstärkt werden, dann klingt das ehrlich gesagt in meinen Augen ein bisschen heuchlerisch. Also weil ja diese Politik eigentlich auch eher in so eine Abgrenzungsrichtung geht.
Genau, also die Politik ist da in ihren Reaktionen, man könnte sagen, heuchlerisch. Auch wenn man sich die Spiegelcover der letzten Jahre, in den letzten 10 Jahren anguckt, da wird eben auch der Islam als fremd, als aggressiv dargestellt. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn das bei den Leuten auch so internalisiert ist. Also wenn die Leute das wirklich als legitime Meinung auch auffassen. Es spielt aber noch eine andere, ist auch noch eine andere Ebene drin, nämlich dass die Pegida-Demonstrationen ja behaupten, dass der Diskurs, die politische Kultur in Deutschland sehr weit nach links verschoben ist. Und daran sehen wir ja eigentlich, an der eigentlichen Asylpolitik sehen wir, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Wir haben eigentlich eine sehr weit nach rechts verschobene, sehr aggressive, gegen Minderheiten gerichtete Politik in Deutschland.
Wir sprechen darüber, dass wir uns manchmal doch vielleicht irgendwie fremd fühlen, auch gegenüber Muslimen in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss tatsächlich gestehen, die vielen Berichte über den IS-Terror in den letzten Monaten, der in Syrien und Irak natürlich vor allem viele Opfer fordert, die haben doch bei mir ein großes Unbehagen hervorgerufen, einfach verstärkt durch die Tatsache, dass sich eine ganze Menge junger Männer aus europäischen Ländern wie eben Deutschland oder Großbritannien diesem Kampf anschließen. Das hat irgendwas mit mir gemacht, Misstrauen vielleicht auch geschürt. Frage an den Soziologen Johannes Kies, der zugeschaltet ist aus Leipzig. Weiß man, wie diese Entwicklung oder diese starke Berichterstattung die Islamfeindlichkeit hierzulande verstärkt?
Also es gibt in der Tat eine ganze Reihe von Untersuchungen, medienwissenschaftliche Untersuchungen darüber, wie Berichterstattung Vorurteile schürt und gerade eben auch die Islamfeindlichkeit eigentlich erst, man könnte fast sagen, entstehen hat lassen in den letzten Jahren. Also wenn ich mal unsere eigene Forschungspraxis quasi reflektiere und kritisch zurückgucke, wir haben erst 2010 angefangen, das überhaupt zu thematisieren. Also wir untersuchen rechtsextreme Einstellungen und haben erst relativ spät Islamfeindlichkeit richtig explizit thematisiert. Und das hat natürlich damit zu tun, dass vor 20, 30 Jahren Islamfeindlichkeit auch in der rechtsextremen Szene, aber eben auch in unserer Gesellschaft kaum eine Rolle gespielt hat. Also über die Muslime hat man so nicht gesprochen. Es gab die Ausländer, aber die Muslime als Gruppe eben nicht. Und das ist erst mit unter anderem mit dem 11. September 2001 eigentlich erst stark in unser Bewusstsein gekommen. Und allein diese Koinzidenz, diese Gleichzeitigkeit dieser Phänomene des Entstehens der Islamfeindlichkeit und dieses Anschlags in 2001 und den folgenden Krieg gegen den Terror zeigt eigentlich, dass da sehr, sehr viel durch Medien eben auch konstruiert wird.
Es ist natürlich auch, wenn man sich das anguckt, also so, wenn ich Berichte höre über junge Männer, die vermeintlich gut integriert scheinen, in Frieden aufwachsen und dann sich dem Kampf des Islamischen Staates ohne Not anschließen, dort kämpfen, brutalste Morde verüben, sich selbst in die Luft sprengen, dann ist es für mich einfach auch mit meinem gesunden Menschenverstand nicht zu begreifen. Also natürlich sicherlich genauso wie für die Familienangehörigen, aber was würden Sie empfehlen, wie man mit dieser Angst umgeht?
Ja, das ist natürlich wirklich eine schwere und ganz schwierige Frage. Aber man muss auch sehen, dass wir schreckliche Kriege, schreckliche Sachen auf dieser Welt schon die ganze Zeit haben. Wir haben natürlich heute eine viel höhere Aufmerksamkeit durch rund um die Uhr verfügbare Live-Bilder sogar, die uns ganz nah an diesem Geschehen auch teilhaben lässt. Diese Morde und Genozide gab es ja in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren auch, aber da waren wir nicht so nah dran. Und das berührt uns als Dauermedienkonsumenten, die wir denn ständig auch beschossen werden von solchen Bildern. Also wir werden nicht direkt beschossen mit Kugeln, aber eben mit diesen Bildern. Und das macht natürlich was uns, mit uns und produziert Ängste, ja, die wir, mit denen wir umgehen müssen. Da gibt es letztlich mehrere Strategien, die man als ganz normaler Mensch machen kann. Man kann versuchen, davor die Augen zu verschließen. Man kann vielleicht versuchen, als reiches Land, wie Deutschland es ist, im Verbund mit Europa da etwas dagegen zu tun, also politisch auch aktiv zu werden. Oder man kann eben sich diesen Ängsten hingeben und sich vor bestimmten Kulturen dann auch verschließen und diese slippery slope, sage ich mal, der Vorverurteilungen mitgehen. Aber ich denke, damit gibt man eigentlich diesen Terroristen ja auch das, was sie eigentlich wollen, nämlich den Kampf der Kulturen, wie es ein Wissenschaftler mal ausgedrückt hat.
Johannes Kies, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Siegen, Soziologe, hat uns erzählt, wie Islamfeindlichkeit zustande kommt. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Heute meldet die Bild-Zeitung, 3 von 5 Befragten stimmten der Aussage, ich habe Angst vor dem zunehmenden Einfluss des Islam in Deutschland zu. Diese Umfrage hat die Bild selbst in Auftrag gegeben und vom INSA-Institut durchführen lassen. 2017 Befragte gab es dabei. Das klingt natürlich danach, dass die Angst vor einer Islamisierung in unserer Gesellschaft tatsächlich wächst. Die Sozialwissenschaftlerin Naika Furutan vom Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung von der Humboldt-Universität Berlin hat selbst vor ein paar Tagen eine andere Studie veröffentlicht zum Thema Was ist Deutsch und deutsche Identität? Und sie kommt zu anderen Ergebnissen. Warum? Das kann sie uns jetzt sagen.
Wir haben natürlich die Frage anders gestellt als jetzt in der Bild-Zeitung. Die Frageform ist sehr suggestiv und setzt schon voraus, dass es eine Angst vor dem Islam gibt und man nur noch dieser Form der gesetzten Angst zustimmen oder sie abwehren kann. Wir haben viel breiter danach gefragt, nach der Einstellung der Bevölkerung gegenüber Muslimen hier und haben die Einstellung in Richtung Demokratie, Erfahrung, Toleranz und so weiter geführt. Und unsere Frage war danach, wie gehen Demokratien mit Minderheiten in einer Einwanderungsgesellschaft um? Und Muslime sind eben die größte religiöse Minderheit in Deutschland.
Wenn wir es ein bisschen konkreter machen, also wie denken Nicht-Muslime über Muslime? Was haben Sie daraus gefunden?
Wir haben auch Abwehr und Stereotype festgestellt, aber wir haben zunächst mal auf einem abstrakten Niveau eine sehr hohe Anerkennung auch festhalten können. Wir konnten sehen, dass eine deutliche Mehrheit, konkret 67%, zum Beispiel finden, dass es das gute Recht von Muslimen in Deutschland ist, Forderungen zu stellen. Und fast ebenso viele haben gesagt, man sollte Muslimen mehr Anerkennung in Deutschland entgegenbringen. Wir haben aber auch feststellen können, dass ein Fünftel, also 20% der Bevölkerung der Meinung waren, wenn Muslime Forderungen stellten, dann sei das ein Zeichen von Unverschämtheit. Also wir konnten auf einem abstrakten Niveau hohe Anerkennungswerte feststellen. Wir konnten aber auch feststellen, dort, wo es um konkrete Forderungen darum geht es ja in Demokratien, wenn Personen als gleichwertig und zugehörig anerkannt werden, dann ist es legitim, dass sie Forderungen stellen, dass sie Teilhabe gewährleistet bekommen und Partizipationsrechte. Und hier haben wir gesehen, dort wo es konkret wird, gibt es schon sehr viel mehr und deutlichere Abwehr.
Aha, zum einen konkretes Beispiel, können Sie das nennen?
Ja, wir hatten zum Beispiel 60%, die Beschneidung verbieten wollen. Wir hatten 50%, die den Moscheebau einschränken wollen oder 50%, die Lehrerinnen das Kopftuch tragen verbieten wollen und 40%, die den Moscheebau einschränken wollen. Und wir haben diese Fragen nicht unbedingt nur als etwas spezifisch Muslimisches gesehen, sondern als fundamentale Grundrechte in Bevölkerungen, die divers werden. Das heißt, das Recht auf sozialräumliche Sichtbarkeit und dass der Bau eines Gotteshauses der anderen Religion gewährt wird, kann nicht einer Religion verwehrt werden, wenn diese Religion eben innerhalb der Demokratie einen großen Teil der Minderheit stellt.
Wie würden Sie das denn bewerten, dass auf der einen Seite auf dieser abstrakten Ebene eigentlich die Abwehr nicht so groß ist, aber wenn es dann wirklich ums Konkrete geht, dann die Bedenken steigen?
Wir bewerten das als sozusagen kognitive Entwicklung, wenn wir das sehen. Wir haben das auch feststellen können bei der Einschätzung der Frage, wer für die Menschen hier in Deutschland als Deutscher gesehen wird und wer nicht. Da hatten wir auch kognitiv sehr positive Werte. Das heißt, die Werte, dass Deutscher ist, wer die deutsche Sprache kann oder die deutsche Staatsangehörigkeit spricht, haben überbordend über 80% der Menschen zugestimmt. Gleichzeitig haben plötzlich knapp 40% gesagt, wer ein Kopftuch trägt, kann nicht deutsch sein oder wer mit Akzent spricht, könne auch nicht deutsch sein. Das heißt, auf der einen Seite ist dieses abstrakte Momentum da und dort, wo es dann mit konkreten Sachen einhergeht, verschwindet die Bereitschaft und wir glauben, dass das Abstrakte über Lernmomente kommt. Es ist schon sehr vielen Personen, die haben wahrgenommen, dass sich Deutschland verändert hat und dass zu dieser Veränderung auch bestimmte Akzeptanzkriterien hinzukommen. Emotional ist man da noch ein bisschen weiter zurück und wir sehen aber, dass dort, wo sich die Kontakträume ausweiten, wo es Kontakte zu Muslimen und Muslimen am Arbeitsplatz, im Freundeskreis etc. geht, auch die konkrete Bereitschaft der Anerkennung sehr stark wächst. Also können wir sagen, dort, wo die Kontakträume am geringsten sind, sind die stärksten Defizite in der Anerkennung. Ich denke, dafür steht derzeit auch Dresden symbolisch sehr stark.
So wie Sie das formuliert haben, könnte man ja fast auch sagen, da steht das Kopfgefühl gegen das Bauchgefühl oder der Verstand gegen den Bauch. Also ja. Weil auf der einen Seite, wenn man drüber nachdenkt, rational, dann denkt man, ja, wir sind eine offene Gesellschaft und so weiter. Und auf der anderen Seite, wenn dann irgendwie konkrete Dinge vor meiner Haustür passieren eventuell, dann sagt mein Bauch aber, oh, das will ich aber nicht, das ist fremd.
Ja, das passiert ganz oft. Das passiert aber auch bei Fragen, die man jetzt völlig unabhängig von Einwanderung stellt. Wenn Sie jemanden danach fragen, ob er dafür ist, dass Straßen in Deutschland gebildet werden sollen oder besser ausgebaut werden sollen, dann sagen die Personen Ihnen auch ja. Und wenn Sie dann fragen, möchten Sie dafür eine Maut, dann sagen die Personen in den meisten Fällen nein. Also dieses Abstrakte gegen das Konkrete passiert sehr oft in Umfragen. Bei dem Konkreten reflektiert man sehr viel deutlicher, was das dann mit einem selbst als Privatperson zu tun hat, während das Abstrakte eher etwas ist, was man so gesamt auf die Gesellschaft projiziert. Insofern, was uns aber jetzt optimistisch gestimmt hat, ist, wir haben festgestellt, dass eben, wie ich eben schon geschildert habe, wenn die Kontakträume sich ausweiten, die aversiven Tendenzen abnehmen, also die Stereotype auch geringer werden. Wir haben auch festgestellt, 2/3 der Bevölkerung sagt, sie wissen eigentlich sehr wenig über Muslime, obwohl die meisten angeben, ihr Wissen über Muslime aus den Medien zu ziehen. Wir stellen damit in Frage, ob die Medien vielleicht tatsächlich sich dessen bewusst sind, dass ihr Wissensbild oder die Stereotypenbilder, die sie häufig abgeben, sehr stark zu Unwissenheit bei der Bevölkerung führen, wenn 2/3 sagen, ich weiß eigentlich sehr wenig. Und dieses Nichtwissen wäre ein Ansatzpunkt, wo man sagen könnte, da muss man mehr rein investieren. Und das Emotionale, das haben wir gesehen, das lockert sich und öffnet sich sehr viel stärker, wenn eben Kontakte bestehen.
Die Sozialwissenschaftlerin Naika Forutan vom Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung über ihre Studie zur deutschen Identität und wie der Islam gesehen wird. Chola Mariam Hübsch ist Journalistin und Autorin. Sie ist 34 Jahre alt, geboren in Frankfurt, Tochter eines deutschen Konvertiten und einer muslimischen Inderin. Sie hat mehrere Bücher geschrieben. Das letzte heißt Unter dem Schleier – Die Freiheit, was der Islam zu einem wirklich emanzipierten Frauenbild beitragen kann. Gerade hat sie einen Artikel in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht, wo sie genau das Thema aufgreift, wie Angst geschürt wird auch vor dem Islam in Deutschland. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, dass Umfragen eben Angst zeigen und mich dafür interessiert, wie sie das denn eigentlich empfindet.
Ja, das ist für mich nicht neu. Mittlerweile bin ich es eigentlich gewohnt. Also diese Umfragen, die gibt es ja schon seit Jahren jetzt. Es macht mir ein bisschen Angst. Und also ich versuche einerseits, das positiv zu sehen und sehe es als Herausforderung, mich noch mehr zu engagieren und auch in der muslimischen Community da hineinzuwirken, dass wir noch viel mehr Aufklärungsarbeit leisten müssen, den Dialog suchen müssen, die Ängste nehmen müssen. Aber auf der anderen Seite ärgert es mich auch ein bisschen, weil ich mir denke, es ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass man Ängste abbaut. Und es wird eben von verschiedenen Seiten, von der Politik, von den Medien ja auch angeheizt, dass solche antimuslimischen Ressentiments es in die Mitte der Gesellschaft mittlerweile geschafft haben.
Wie merkst du das in deinem Alltag?
Also ich merke es gibt eine ganz klassische Alltagsdiskriminierung, die mir gar nicht mehr auffällt. Also dass man schief angeschaut wird, dass da eine gewisse Skepsis da ist, dass man eine gewisse Unfreundlichkeit erlebt. Aber man kann das immer schlecht fassen, das ist subtil. Also man kann nicht sagen, ob es am Kopftuch jetzt liegt, ob es daran liegt, dass man als Muslim erkennbar ist oder ob die Person vielleicht einen schlechten Tag hat. Und von daher ist es immer ein bisschen schwierig. Es ist eher so, wenn ich mit anderen unterwegs bin, die nicht als Muslime erkennbar sind, denen fällt das wirklich auf, dass man als Kopftuchträgerin zum Beispiel einfach anders behandelt wird.
Mhm. Du bist in Frankfurt geboren und aufgewachsen und hast dann mit 13 oder 14 Jahren dann angefangen, das Kopftuch zu tragen. Schon da hat sich sehr stark was in deinem Umfeld verändert.
Ja, ich bin davor eigentlich als Deutsche wahrgenommen worden. Ich habe einen deutschen Nachnamen. Man sieht es mir auch nicht an, dass ich eine Mutter habe, die aus Indien kommt. Also ich war eine ganz normale Deutsche und von einem Tag zum anderen wurde ich plötzlich zum Ausländer. Dadurch, dass ich angefangen habe, ein Kopftuch zu tragen, da hieß es plötzlich, ja, du kannst keine Deutsche sein. Das geht gar nicht zusammen. Also die Assoziation war einfach, jemand, der ein Kopftuch trägt, der gehört nicht zu uns, der ist fremd, der ist ausländisch. Und so wurde ich plötzlich behandelt als Ausländerin. Und das war dann wirklich von einem Tag auf den anderen eine ganz neue Erfahrung.
Auch innerhalb deiner Klasse?
Also von Lehrern, die neu dazukamen, innerhalb der Klasse, von alten Klassenkameraden vielleicht eher weniger, aber eben von allen, die mich neu kennengelernt haben und die mich dann mit dem Kopftuch kennengelernt haben, war das dann plötzlich eine neue Erfahrung für mich, als Ausländer betrachtet zu werden, obwohl ich mich selbst immer als Deutsche gefühlt habe.
Hast du denn im Laufe der Zeit, das ist ja jetzt ungefähr 20 Jahre her, gab es da immer mal so Wellen, also Phasen, wo du gedacht hast, boah, jetzt wird es aber wieder schlimmer mit der Ablehnung und jetzt wird es wieder besser?
Also ein ganz einschneidender Wendepunkt war 9/11, ganz klar. Also da wurden plötzlich, also wurde man auf offener Straße blöd angemacht, es wurde einem hinterhergeschrien. Ich hatte das Gefühl, dass das, was subtil vorher da war, plötzlich also völlig enthemmt auch geäußert wurde. Und das war schon ein einschneidendes Erlebnis, 9/11. Danach wurde es besonders schlimm. Wenn wir dann so Debatten in Deutschland führen, denken wir an die Sarrazin-Debatte, denken wir an die Integrationsdebatte, an Islam-Debatten. Das sind immer so, also es ist so ein phasenweises Aufflammen, wo es schlimmer wird, wo man unter Rechtfertigungsdruck steht und sich erklären muss. Man kann es auch als Herausforderung sehen. Also Leute suchen dann eher das Gespräch und das ist dann das Positive daran.
Hast du denn das Gefühl, dass im Moment seit Monaten berichtet wird über den IS-Terror, dass jetzt halt gerade wieder so eine Welle ist, die es schwerer macht?
Also es ist definitiv so. Ich mag es nur nicht, als Muslim in so eine Opferrolle gedrängt zu werden. Also, dass wir nur darüber reden, Muslime sind entweder Opfer oder sie sind Täter. Also ich versuche dann, es eher so zu sehen, dadurch, dass wir über den IS reden, dadurch, dass der Islam auch als Religion jetzt verhandelt wird, sind die Leute auch auf gewisse Art und Weise neugierig geworden. Sie stellen Fragen und das ist auch eine Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, weil in dem Moment, wo man mit Muslimen ins Gespräch kommt, merkt man, dass der Kampf gegen den Terror eigentlich ein gemeinsamer Kampf ist und dass wir uns doch sehr, sehr nahe sind, dass diese Ängste unbegründet sind.
Rola Hübsch, deutsch-indische Muslimin, arbeitet als Journalistin und Autorin in Frankfurt und sie sieht auch, dass die unterschwellige Angst vor dem Islam, wie er in unserer Gesellschaft existiert, natürlich vor allem auch befeuert wird durch die Berichte über den Terror des Islamischen Staates.
Also es ist natürlich auf der einen Seite so, dass der muslimische Terror eine Steilvorlage bietet, dass wir auch eine gewisse Realität haben, die jeden verständlicherweise Angst macht. Und man vergisst oft, dass die Muslime die ersten Opfer dieser Terrorakte sind. Aber auf der anderen Seite denke ich schon, dass auch seriöse Qualitätsmedien in den letzten Monaten da auch Ängste geschürt haben. Also wenn wir daran denken, dass der Spiegel noch vor wenigen Monaten getitelt hat, Mekka, Deutschland, die stille Islamisierung, das, womit Pegida heute hausieren geht. Oder dass der Cicero ernsthaft fragt, ist der Islam böse? Und da von der gesamten Weltreligion des Islam spricht. Also das quasi noch seriös darüber verhandelt. behandelt wird, ob die Weltreligion des Islams eine Ursache für den Terror sein kann, das können wir uns mit anderen Religionen gar nicht vorstellen, auf dieser Ebene zu diskutieren. Und da fehlt es schon, dass differenziert wird.
Kannst du denn vor dem Hintergrund verstehen, wenn Menschen sich fürchten oder sich irgendwie unsicher fühlen, weil sie einfach so ein recht simples Bild im Kopf haben?
Ich glaube, dass wir schon auch Scheindebatten führen. Also die Gefahr ist, ich glaube, die Ängste, die kann ich verstehen. Das hat auch etwas mit sozialer Polarisierung zu tun, die dazu führt, dass unsere Gesellschaft ein Stück weit verroht. Also die Menschen haben Angst vor Konkurrenzdruck durch die zunehmende Einwanderung. Sie haben Abstiegsängste, sie haben Verlustängste. Das ist alles nachvollziehbar. Aber was man tun müsste, wäre ja eine politische Analyse. Es wäre eine Systemkritik. Woher kommt die Ungleichheit? Stattdessen führen wir so Scheindebatten. Also wir diskutieren über Ängste, über Bedrohungen, die real keine sind. Und wir vergessen, dass eigentlich Systemkritik angesagt wäre. Und ich glaube, das ist eben, wo man ansetzen muss, den Menschen klarzumachen, wenn sie jetzt nur über also, dass diese antimuslimischen Ressentiments eigentlich eine politische und eine soziale Funktion haben. Ne? Also, dass es darum geht, Menschen abzuwerten, um sich selbst besser zu fühlen. Und dass wir vergessen, über die wirklich wichtigen Probleme in unserem Land zu diskutieren.
Du hast es gerade schon angesprochen, dass es ja eigentlich sehr irrational ist, dass nämlich die meisten Opfer von Extremisten, von Terroristen eben Muslime selber sind. Ne? Also in Syrien und im Irak werden halt Muslime von IS-Kämpfern umgebracht und sozusagen diejenigen, die sich am meisten davor fürchten, sind eigentlich gar nicht so großartig bedroht. Warum? Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass sozusagen von muslimischer Seite da nicht so thematisiert wird. Also dass sie sozusagen eigentlich auch diejenigen sind, die bedroht sind.
Muslime haben genauso Angst vor diesem Terror. Also da gibt es keinen Unterschied. Aber man muss schon sehen, dass die Angst vor der Islamisierung in Deutschland irreal ist. Also wir reden zum Beispiel über ein Burka-Verbot, obwohl wir kaum Burka-Trägerinnen haben. Wir reden in der Schweiz über Minarett-Verbot, obwohl es nur 4 Minarette gibt. Und in Dresden hat man Angst vor Islamisierung, obwohl es da kaum Muslime gibt. Also es ist schon eine Angst vor einer irrealen Bedrohung. Und die hat, glaube ich, so ganz, es ist auch so eine Form von Ventil, weil es so eine diffuse Wut gibt, weil es diffuse Unsicherheiten gibt, die dann ein konkretes Gegenüber finden in der Burka oder im bösen Muslim. Also es wird so ein bisschen identifizierbar, das Böse und das, wogegen man sein kann. Und dann lässt es sich auch leichter auf die Straße gehen. Aber es ist nichts Konkretes, nichts Fassbares. Es ist eigentlich viel zu weit weg. Und der Terror, der bedroht uns in der Tat alle zusammen.
Warum gehen Muslime nicht mehr auf die Straße? Also zum einen gegen Pegida, okay, das war jetzt in der letzten Zeit schon durchaus der Fall, aber so insgesamt. Einfach um nochmal viel stärker dieses Bild zu zeigen, wir sind eine große Gruppe von vielen verschiedenen Menschen, die aber eben friedlich sind.
Also ich glaube, auf der einen Seite sind auch in den vergangenen Monaten und Jahren Muslime immer wieder auf die Straße gegangen. Es wird nicht immer so wahrgenommen. Es gab dieses Jahr eine große Aktion in allen Moscheen gegen den IS-Terror. Es gab 120 Gelehrte weltweit, die sich gegen IS geäußert haben, die sich davon distanziert haben, die das für unislamisch erklärt haben. Das findet eigentlich immer wieder statt. Aber teilweise sind es die Muslime auch leid, dass sie sich immer wieder distanzieren müssen vor Gräueltaten, die in ihren Augen nichts mit ihrer Religion zu tun haben. Also es ist auch ein bisschen müde geworden, dass man quasi mit Terroristen unter einen Kamm geschert wird. Und ich glaube, da müssen wir eigentlich auch den Impuls in die andere Richtung geben. Und zwar, dass man sieht, wir sollten nicht in wir und ihr aufteilen. Es sind nicht die Muslime, die gegen den Terror eintreten müssen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die wir gemeinsam anzugehen haben.
Ihr und wir bringt uns nicht weiter, das sagt die Autorin Rola Hübsch, sondern dass es vielmehr eine gemeinsame Sache sein müsste. Und dass das funktioniert, das zeigt sich ja gerade zumindest ganz schön an einer etwas anderen Stelle, nämlich auf den Gegendemonstrationen zu Pegida-Veranstaltungen. Irgendwie fremd. Pegida, Hogesa, das sind Organisationen, die Mobilwachen auf der Straße und inzwischen die Zeitungen hier ziemlich füllen, schaffen es als Aufmacher in die Tagesschau. Und wie mit dieser Bewegung umzugehen ist, das ist irgendwie nicht wirklich klar, weil auch keiner so genau weiß, was wollen die eigentlich und in welche Richtung geht das Ganze. Obwohl sich ja diese Organisationen europäisch nennen, ist es eigentlich eher eine Dresdner Geschichte, hat aber inzwischen auch schon durchaus die Bekanntheit, die Grenzen überschritten.
Medien in Italien berichten über Pegida, aber eine breite gesellschaftliche Diskussion darüber gibt es hierzulande nicht. In allen größeren Zeitungen und Internetforen wurde darüber geschrieben und kaum ein Artikel vergisst zu erwähnen, dass nicht nur die Zahl der Pegida-Demonstranten wächst, sondern auch die der Gegendemonstranten. Niemand hätte gedacht, dass die Bewegung so stark wird, schreibt beispielsweise Il Tempo, jetzt mache Pegida vielen Sorgen. Bundeskanzlerin Merkel wird mit der Aussage zitiert, dass in Deutschland kein Platz sei für Antisemitismus, Islamophobie und Hass gegen Ausländer. Man findet Berichte über die Vergangenheit des Pegida-Initiators Lutz Bachmann, Erinnerungen an die Montagsdemos im Jahr 1989 werden beschworen, aber in den Artikeln und Kommentaren steht auch, dass es Parallelen zur Lage in Italien gibt. Nicht, dass es hier vergleichbare Demonstrationen gäbe, nur in Rom gab es vor ein paar Wochen landesweit beachtete Proteste vor einem Heim für Migranten, aber den Frust über das, was pauschal die Politik bezeichnet wird, kennt man in Italien bestens. Antipolitiker wird das hier genannt und gehört nach endlosen Korruptionsskandalen, unfähigen Regierungen und angesichts der Krise, die das Land schwer getroffen hat, quasi zur Grundausstattung eines jeden Italieners. Dieser Teil der Pegida-Proteste, zu denen man auch noch Pauschalurteile über die Medien zählen könnte, wird in Italien gut verstanden.
Der Aufstieg von Pegida wird in den britischen Medien mit ungewohnter Aufmerksamkeit verfolgt. Es wird darüber informiert, wenn auch noch nicht kommentiert. Mehrere Boulevardblätter haben nach der letzten Pegida-Kundgebung am Montag in Dresden einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters abgedruckt, in der die Stadt als eine Bastion der Konservativen bezeichnet wird und als Austragungsort für Deutschlands größten jährlichen Neonazi-Marsch. Justin Hagler vom Independent beschreibt Pegida als Basisbewegung, die die politische Agenda in Deutschland bestimme, obgleich sie erst 2 Monate alt sei. Renommierte Zeitungen haben eigene Korrespondenten nach Dresden geschickt und auch die BBC berichtet vor Ort.
We are the people, they shout.
BBC-Reporterin Jenny Hill lässt Pegida-Demonstranten zu Wort kommen.
Es geht darum, dass mit den Ausländern letztendlich kein Geld gekommen ist in die Kommunen.
Teilnehmer erzählen der BBC, sie seien nicht ausländerfeindlich. Flüchtlinge seien willkommen, aber keine Armutszuwanderer.
Ich bin einfach hier, weil ich Angst habe um unser Land, um meine kleine Enkeltochter.
These demonstrations are getting bigger and they're getting harder for the authorities to ignore.
Die Guardian-Korrespondentin Kate Connolly berichtet großflächig auf Seite 3 über wachsende Furcht vor dem Aufstieg von sogenannten Nadelstreifen-Nazis. Deutsche Politiker stünden vor dem Dilemma, das starke Neonazi-Element, von dem man annehme, dass es den Kern der Proteste bilde, von den normalen Deutschen zu entkoppeln, die die Mehrheit der Demonstranten stellten und unzufrieden mit der Einwanderungspolitik der Regierung seien. Ähnlich die Formulierungen im Bericht des Times-Reporters David Charter, der den Mainstream-Politikern bescheinigt, sich schwer zu tun, dem neuen Phänomen zu begegnen. Eine Parallele zur wachsenden Popularität der EU- und einwanderungsfeindlichen Unabhängigkeitspartei UKIP in Großbritannien wird aber von den britischen Medien noch nicht gezogen.
Jochen Spengler und Jan-Christoph Kitzler haben darüber berichtet, wie die Presse in Großbritannien und in Italien auf Pegida reagiert. Wir reden über Islamfeindlichkeit in Deutschland hier in der Redaktionskonferenz heute Abend. Und wir reden natürlich auch über Pegida. Man muss es ja doch nochmal sagen, das steht für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Es gibt auch inzwischen Ableger, die heißen dann Dügida, zum Beispiel in Düsseldorf, oder Bogida in Bonn oder Wügida in Würzburg. Und dann gibt es noch eine Initiative in Österreich. Pegida nennt die sich und ihre Vertreter sagen wörtlich, wir haben genug von dem Dreck auf unseren Straßen, es reicht. Es gibt eine Facebook-Seite und innerhalb einer Woche berichtete auch gleich die erste Tageszeitung. Wir wollen wissen, was ist da los in Österreich? Pascal Fischer hat sich mit dieser Initiative beschäftigt. Klär uns mal auf, wofür steht Pegida eigentlich?
Pegida steht für patriotistische Österreicher gegen die Überhundung des Abendlandes. Die Position lautet einfach, es gibt zu viele Hunde da unten in dem Land. Das soll sich ändern, auch wegen all dieser Kothaufen. Das finden eine Frau und 2 Männer, die diese Facebook-Seite ins Leben gerufen haben. Einer der Männer heißt Manuel, ist 33 Jahre alt, arbeitet im sozialen Bereich. So viel hat er uns verraten. Wir haben ihn nämlich vor der Sendung nach seiner persönlichen Haltung bei der ganzen Sache und zu Hunden gefragt.
Ja, ich bin ein unbescholtener österreichischer Bürger, der einfach der Meinung ist, irgendwann einmal ist das Körbchen voll. Wir haben zu viele Hunde in Österreich und die müssen konsequent abgeschoben werden. Also wir haben eigentlich nichts gegen Hunde. Einige unserer besten Freunde sind Hunde und sogar die sagen, langsam aber sicher wird's genug. Wenn sich Hunde nicht in unser Land integrieren wollen, wenn sie nicht bereit sind, vernünftig Deutsch zu lernen, man hört immer nur ihr Gebelle, dann sagen auch die, langsam aber sicher wird das einfach zu viel. Hier zu koten ist verboten. Oder Deutsch statt Wuff. Wir hoffen nämlich damit die Generation Kevin und Jacqueline, also wirklich den unter Anführungszeichen normalen Österreicher, der nichts ist, nichts kann, aber seine Wut irgendwo ablassen kann, für uns zu gewinnen, was mittlerweile eigentlich schon ganz gut funktioniert.
Okay, Manuel von Pögüda, für die patriotistischen Österreicher gegen die Überhundung des Abendlandes ist wahrscheinlich doch nicht so ganz ernst gemeint.
Nee, natürlich überhaupt nicht. Das parodiert halt die Rechten, um vorzuführen, wie absurd das vielleicht auch alles ist. Zum Teil gibt es ähnliche deutsche Projekte, an die haben die sich angelehnt. Manuel hat auch einzelne Kampagnen gestartet, zum Beispiel Hunde raus aus Österreich. Es gibt auch Hooligans gegen Hunde, die veräppeln dann die Hogeser, also diese Hooligans gegen Salafisten.
In Deutschland dann?
Genau. Manuel äfft natürlich mit allem auch die FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, nach, die mit ähnlichen Slogans ja gegen Ausländerstimmung macht. Die Stimmung, meint Manuel, sei wegen ISIS, Dschihad und so weiter schon aufgeheizt und die bürgerlichen Parteien wie die SPÖ oder die ÖVP oder auch die Grünen, die treten dem allem eben nicht entschieden genug entgegen. Der Durchschnittsbürger halt auch nicht. Das erklärt sich Manuel alles so.
Unsere rechte Partei ist momentan dabei, wirklich die Grenzen auszuloten. Und niemand tut etwas dagegen. Weshalb auch seitens der Medien und seitens der Politik auf der rechten Seite momentan sehr laut geschrien wird, dass theoretisch jeder Muslim eigentlich ein potenzieller Terrorist ist. Bei uns in Österreich ist es so, dass der Durchschnittsbürger, der eigentlich weder besonders links oder besonders rechts ist, eigentlich immer mit dem Gefühl an die Sache rangeht, es geht mich nichts an, also sage ich nichts dazu. Folglich ist, solange es ja dem Land und diesen Bevölkerungsgruppen auch einigermaßen gut geht, dann auch der Widerstand kein allzu großer.
Ja, Manuel findet, in der bürgerlichen Mitte, da regiert so ein bisschen die Haltung, der Klügere gibt nach. Und dann wird aber unwidersprochen polemisiert, auch gerade in den Netzwerken, im Internet. Und in dem Biotop wollte er dann natürlich was machen.
Er hat ja damit jetzt auch durchaus Aufmerksamkeit dann auf sich gezogen. Es hat ja Wellen geschlagen. Sofort haben Zeitungen berichtet. Wie waren die Reaktionen insgesamt?
Also er findet insgesamt positiv. Auch viele Blogs haben natürlich berichtet und auch so ein bisschen den Spaß dann mitgemacht. Der österreichische Rundfunk macht auch Aktionen nach dem Motto, pack deinen Hund in eine Tüte und schick ihn Weihnachten endlich weg. Aber einige Tierschützer, die verstehen den Gag zum Beispiel gar nicht und die denken dann, es geht wirklich um die Vierbeiner und nur um die. Und die sagen dann, hey, Hunde sind doch nicht mit Menschen vergleichbar, was soll das? Ne? Andere schimpfen wiederum, lass die Hunde in Ruhe, die Ausländer sind jetzt echt viel schlimmer. Und dann gibt's noch radikalere, die posten also dann echt ganz unverhohlen, was Manuel wohl blüht.
Also Morddrohungen noch und nöcher. Mir wurde als Admin dieser Seite bereits damit gedroht, uns gehört der Kopf abgeschnitten, wir gehören in die Gaskammer, solche Leute wie wir gehören eigentlich gefoltert, teilweise wirklich die abstrusesten Tötungsmethoden, ja, uns zum Beispiel in den Mund zu urinieren, während man uns mit einem Schraubstock irgendwo festhält, also schon ganz interessante Sachen eigentlich, die da Leute in ihrer Fantasie haben. Teilweise sehr rhetorische Perlen, also ich frage mich tatsächlich, ob die wirklich lesen und schreiben gelernt haben, die strotzen nur so von Rechtschreibfehlern.
Das sagt Manuel von der Pögüda. Für so Morddrohungen, also die ja tatsächlich schon sehr, sehr, sehr unter die Gürtellinie gehen, klingt er aber immer noch relativ gelassen in der ganzen Angelegenheit.
Ja, also seit der Gründung dieser Seite auf Facebook Ende Oktober hat er ja schon 2000 Likes bekommen und kriegt auch lebendige Diskussionen mit viel Späßen da. Der freut sich einfach, habe ich so ein bisschen das Gefühl, immer neue Wolken zu schlagen. Zum Beispiel Montagen auf der Seite mit so Slogans, Hundekritik ist keine Hundefeindlichkeit. Also ganz bewusst auf dieser Grenze da so rumtanzen oder Statistiken posten, wie viele Abgaben kleine Angestellte oder eben Hunde abführen. Letztere ja, die zahlen ja nichts, also was für eine Frechheit, ne? Und dann schimpft er auch auf die Gut-Hund-Presse, die alles immer bagatellisiert. Er hat gesagt, ja, er lernt über diese Seite selbst, wie Rechtspopulisten denken, fühlen, operieren und ich glaube, diese Erkenntnis hält ihn immer gut gelaunt. Aber man muss auch sagen, er wollte uns aus Vorsicht jetzt keine Telefonnummer rausgeben. Wir haben mit Internet, also mit ihm telefoniert und das Impressum der Seite heißt dann auch einfach nur, geht eich nix ohren.
Pegida heißt eine Facebook-Initiative gegen die Überhundung Österreichs. Sie hält der Pegida einen ziemlich irrwitzigen Spiegel vor. Pascal Fischer hatte die Story und das war unsere Redaktionskonferenz heute am Donnerstag. Irgendwie fremd zu Islamfeindlichkeit. Ich bin Verena von Keitz und wünsche euch einen wunderschönen Abend.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.